Okay. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblings-KI-Podcast, dem AI Melange aus Wien. Heute trinke ich einen Kaffee mit der wunderbaren Merve Thaner. Mehr zu Merve und wie es ihr mit der KI geht und wie es ihr mit dem EU AI Act geht, denn sie ist Anwältin, in Kürze. Aber zuerst ein paar News und Tipps und Tricks aus dieser Woche exklusiv von mir für euch zusammengestellt. Also was gibt es Spannendes und Wichtiges über die KI zu wissen? Falls ihr es nicht mitbekommen habt, es kommt bald Klarheit und Ruhe in die Produktnamen von OpenAI, Claude und den weiteren. Mistral, LeChat hat es übrigens ohnehin schon gelöst. Was meine ich damit? Also wenn ihr euch nicht ausgekannt habt bis jetzt, wofür und wann ihr welches Modell bei der Nutzung von ChatGPT auswählen sollt, O1, O3, 4O, was auch immer, Sam Altman und sein Team werden euch bald das Leben leichter machen. Es kommt in ein paar Wochen schon das ChatGPT 4.5. Das ist das letzte große, breite, multimodale Modell ohne Reasoning, also ohne langes Nachdenken. Und in ein paar Monaten kommt das GPT 5, welches dann alles integrieren wird. Also es wird ein Modell sein, das die Breite und die Tiefe abdeckt. Und je nachdem, was ihr das Modell fragt, wird das Modell alleine entscheiden, ob es kürzer oder länger nachdenken soll. Also ein bisschen wie bei uns Menschen, bei manchen Dingen machen wir Abkürzungen beim Denken und greifen auf die Erfahrung und das schnelle Denken zurück. Und manchmal hilft es, wenn wir länger und langsamer nachdenken. Das erinnert mich ein bisschen an die Schule, wenn der Lehrer oder Lehrerin sagt, denk ein bisschen nach. Also ein bisschen vielleicht auch ein Hinweis und ein Hoch auf den schon verstorbenen Daniel Kahneman und sein Fast and Slow Thinking. Er wird wohl bald auch in der KI verewigt. Übrigens, falls ihr das noch nicht wisst, ihr könnt ChatGPT direkt in WhatsApp nutzen, falls euch das lieber ist als eigene App. Ihr müsst nur die Nummer +1 800 ChatGPT, also 242-8478, in eure Kontaktliste einfügen. Und das ist alles. Dann ist ChatGPT direkt bei euch im WhatsApp-Kanal. Gut, die nächste News, mal was ganz anderes, habe ich gelesen, dass Wendy's, das kennt vielleicht der eine oder die andere von euch, das ist ein Fastfood, eine Fastfood-Kette aus den USA. Wendy's hat letzte Woche angekündigt, dass sie ihre Drive-Thrus mit KI ausstatten werden. Also ein KI-Sprachassistent namens Fresh AI, wurde übrigens zusammen mit Google Cloud entwickelt, wird bereits schon in 100 Standorten genutzt und es soll jetzt auf 500 bis 600 US-Filialen ausgeweitet werden. Und warum ist das interessant? Weil wenn ihr dann im Drive-Thru eine Bestellung abgibt, wird wohl kein Mensch auf der anderen Seite die Bestellung annehmen, sondern die KI. Und das ist irgendwie interessant und lustig und ich weiß nicht, vielleicht fährt jemand demnächst in die USA und probiert das aus, ob es wirklich funktioniert. Der CEO Kirk Tanner ist natürlich überzeugt, dass es zur Verbesserung der Bestellgenauigkeit und Effizienz beitragen wird. Die Kunden, die diese 100 Standorte schon besucht haben, sind noch nicht so überzeugt, also die Reaktionen sind gemischt. Mal sehen. Und ich bin auch gespannt, ob wir das auch demnächst bei uns in der einen oder anderen Fastfood-Filiale sehen werden. Aber die KI kommt jedenfalls näher. Und zu letzten News der Woche wieder ganz was anderes, nämlich Hugging Face. Das ist die Plattform, die alle Open-Source-Modelle, also wo man Open-Source-Modelle veröffentlichen kann, hat im Rahmen vom AI Action Summit in Paris ein AI Energy Score Projekt vorgestellt, das standardisierte Energieverbrauchsbewertungen für KI-Modelle bietet. Das ist schon ganz schön interessant, weil die Frage, wie viel Energie KI-Modelle verbrauchen, ich habe das Gefühl, das hört man fast täglich und in jedem KI-Gespräch. Daher eben AI Energy Score sollte öffentlich eine Leaderboard zeigen. Das listet momentan 166 Modelle schon und bewertet diese Modelle in 10 gängigen KI-Aufgaben. Und die Entwickler können hier ihre Modelle zur Bewertung einreichen und es wird dadurch Transparenz geschaffen, um auch Unterstützung für nachhaltige Entscheidungen in der KI-Nutzung zu fördern. Und was sieht man aus so einer Bewertung? Übrigens alles auf Hugging Face zu finden, /EnergyScore/Leaderboard. Man sieht zum Beispiel das Modell, man sieht es, wann es eingereicht wurde, man sieht auch die Task, also die Aufgabe, die auf Basis dessen das Modell bewertet wurde, zum Beispiel Textgenerierung. Man sieht, mit welcher Hardware im Hintergrund gearbeitet wurde. Und dann sieht man die Menge an Wattstunden, die 1000 solche Aufgaben gebraucht haben. Also 1000 zum Beispiel Textgenerierungs-Task-Aufgaben haben bei einem Hugging Face Modell, also beim Small LM minus 1.7b, 7,65 Wattstunden gebraucht. Und das ergibt einen Energy Score von 4 von 5 Sternen. Übrigens, der Energy Score wird nur auf die Inferenz gerechnet, also auf die Rechenleistung, die notwendig ist, um diesen Output zu generieren, nicht auf die Trainingsleistung. Also wir wissen, KI wird trainiert und dann generiert sein Output. Beide Aufgaben brauchen Energie. Der Energy Score zeigt uns den Inferenzenergie verbraucht. Ja, so ist das. Und last but not least, beim AI Action Summit wurde auch ein Update, jetzt muss ich mich bewusst überlegen, wie ich was sage. Ist das ein Update oder ist es eine Entscheidung? Eine Ankündigung allemal, dass der EU AI Act ein bisschen gelockert wird. Also nicht wirklich verändert, aber gewisse Anpassungen oder Regelungen, die noch kommen sollten, sollten noch irgendwie angepasst werden. Was genau und wie genau das alles war und wird, das frage ich meinen heutigen Gast. Wie schon gesagt, ich habe Merve Thaner bei mir. Hallo, liebe Merve. Herzlich willkommen beim AI Melange.
Hallo und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Ja.
Merve, du bist Legal Advisor zu AI-Themen bei der Erste Bank in Österreich. Und wir haben uns vor kurzem beim PeaceHub-Event in Wien kennengelernt. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ist, wie leichtfüßig du dich durch die komplexen Regulierungsthemen bewegst. Und nicht nur das, du hast auch eine Meinung zu diesen Themen, die jetzt aber nicht einfach aus der Luft gegriffen ist, sondern wirklich die auf praktische Erfahrung auch mit der KI fußt. Und weil du auch viele Projekte zu dem Thema eben in deinem Beruf auch begleitest. Insofern freue ich mich wirklich, dass du hier bist und frage dich mal zu Beginn, bevor wir über deinen Beruf und auch den EU-AI-Act sprechen, wo trinkst du deinen Kaffee heute?
Ich bin heute tatsächlich im Homeoffice, das heißt, heute bin ich daheim, werde dann aber zum Mittag ins Office fahren. Wir sind da relativ flexibel hin und her. Das heißt, bin zwar zu Hause, aber irgendwie mobil überall erreichbar gerade.
Ja, sehr gut. Und macht es einen Unterschied, ob du mehr oder weniger KI heute schon genutzt hast?
Ja, also ich denke immer wieder drüber nach. Natürlich, man ist ja mit dem Thema tagtäglich von der rechtlichen Seite konfrontiert. Das heißt, man möchte sich dann auch faktisch damit auseinandersetzen. Und ich muss ehrlich sagen, es hat sich so ein bisschen in mein Leben eingeschlichen. Also ich merke das gar nicht, glaube ich, wie oft ich das verwende, sei es einfach mal zum eigenen Brainstorming. Und da greife ich eher auf klassische Produkte zurück wie ChatGPT, Claude. Ich habe Ledger jetzt auch letztens probiert. Und heute habe ich sogar versucht, über Grok 2 herauszufinden, wie ich Access zu Grok 3 kriege. Das heißt, ich muss ein Premium-Abo abschließen bei X, habe ich schon herausgefunden. Und so handle ich mich eben durch. Und natürlich im beruflichen Kontext, wenn ich wirklich mit KI arbeiten müsste, muss ich extrem aufpassen wegen den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Mhm. Das heißt, da kann ich dann nur intern freigegebene Tools verwenden. Ich habe eine Copilot 365-Lizenz, das heißt, das darf ich ohne Probleme benutzen. Mhm. Und für die Rechtsrecherche muss ich wiederum zu Legal Tech Tools greifen, weil die Datenbank zum Beispiel von anderen LLMs, von externen Anbietern natürlich nicht die die Werke haben, die Manz oder LexisNexis anbieten. Und deswegen haben diese großen Verlagshäuser in Österreich auch schon ihre eigenen KI-Tools herausgebracht. Also es gibt Genius zum Beispiel, das ist einfach ein LLM gekoppelt an die Manz-Datenbank, und LexisAI, das ist alles natürlich in Testphase. Ich glaube, Genius ist jetzt bald demnächst soweit. Und dann gibt es auch noch Havi, das ist quasi auf internationaler Ebene, das ist auch ein LLM, das wirklich spezialisiert ist auf das juristische Arbeiten. Und da probiere ich mich immer durch, und es kommt dann immer darauf an, natürlich, ist es jetzt eine Testlizenz oder nicht, je nachdem kann man halt eben geschäfts- und betriebsrelevante Geheimnisse eingeben oder nicht. Ja.
Also das heißt, was ist der Unterschied jetzt zu, weiß nicht, zu vor 2 Jahren, sagen wir, wo es keine GPT, ChatGPT ähnliche Produkte, also LLMs gab, 2,5 Jahren, wenn du eine Frage hattest und etwas recherchieren wolltest? Wahrscheinlich, diese Dokumente waren ja schon digital verfügbar und du hast wahrscheinlich die Suche verwendet, und jetzt fragst du einen Bot. Und was ist der Unterschied für dich? Also wie viel leichter ist das jetzt, zu Antworten zu kommen, speziellen, fachspezifischen Antworten?
Also ich verwende noch immer eine Mischung. Ich glaube, es ist immer gut, das zuerst einmal einzugeben, wirklich auch in den neuen Tools, weil einfach die Suchfunktion viel schneller ist und viel effizienter. Trotzdem muss man sozusagen sich die manuelle Arbeit in der digitalen Welt auch antun, dass man diese Nachschlagewerke dann auch wirklich nachschlägt und sich das anschaut und überprüft auf die Richtigkeit der Angaben und so weiter. Also es ist noch immer eine Mischung. Also ich muss aber trotzdem sagen, ich gebe es gern ein und schaue es mir einfach mal an, was ist, zu welchem Ergebnis kommt jetzt zum Beispiel Genius, und zu welchem Ergebnis oder welche Überlegungen hätte ich mir gemacht im Vorfeld, hätte ich in denselben Werken nachgesehen, hätte ich dieselben Werke gefunden, und so mache ich dann so insgeheim auch Vergleiche sozusagen.
Ja, voll spannend. Und das ist sozusagen deine Verification des Prozesses, oder? Du verschiedene Tools vergleichen und auch deine Erfahrung auch einbauen, um zu sehen, welche Antwort wäre die passendste oder die praktischste. Und wie ist das jetzt, weil du gesagt hast, diese allgemeinen Modelle, zum Beispiel ChatGPT 4o oder Claude, die haben keinen Zugriff oder keine Daten, wurden nicht auf Daten trainiert, die auch wichtig sind in der Tiefe, aber die würden dir trotzdem irgendeine Antwort geben, weil sie wollen uns ja alle immer zufriedenstellen und auf alles antworten, was wir ihnen stellen. Und was wäre da zum Beispiel ein Unterschied, wenn du jetzt ChatGPT 4o eine rechtliche Frage stellst und oder ein Genius oder Harvey?
Ja, also der Unterschied wäre zum Beispiel, wenn ich in ChatGPT, die Datenbasis ist ja trainiert worden auf Basis von Case Law zum Beispiel in Amerika oder Urteile, die verfügbar sind. Und wir haben in Österreich zum Beispiel gar kein Case Law. Also wir haben ja sozusagen Richter entscheiden auf Basis von Gesetzen und Lehren, Lehrmeinungen. Und natürlich sind vorherige Entscheidungen auch entscheidend. Das heißt, man wird auch einen Blick ins RIS haben, aber das funktioniert nicht ganz so. Also mit den Schnittstellen auch, also die RIS-Durchsuchbarkeit ist auch ein Thema natürlich. Und da gibt es aber auch schon weitere Legal-Tech-Lösungen in Österreich, die versuchen eben diese Datenbanken, auf die Juristen zurückgreifen, auch durchsuchbar machen. Aber am Ende des Tages die ganzen Werke der Autoren, also der Juristen, Anwälte, Professoren, die Rechtsmeinungen bekunden in den ganzen Kommentaren, die sind wirklich nur bei den Verlagshäusern erhältlich. Und aufgrund der Urheberrechte dieser Verlagshäuser oder der Autoren und der Kooperation sind diese Bücher natürlich nicht zugänglich öffentlich und mittels Abo abrufbar, und so zu sagen, wäre dieses Datenmaterial einfach fehlend, und dann kann man auch keine Rechtsmeinung in Österreich auf der Basis geben.
Ach, sehr gut. Also großer bitte nicht auf ChatGPT oder öffentlich zugängliche, einfach allgemeine Modelle vertrauen zu irgendeiner Rechtsmeinung, zumindest Österreich betreffend. Aber das danke für diese Aufklärung. Und jetzt gibt es diese neuen Legal Tech Tools und die allgemeine Unterstützung der allgemeinen Tools. Und jetzt habe ich vor kurzem von einem amerikanischen Professor in einer Vorlesung gehört, es gibt keine schlechten Anwälte mehr mit der neuen KI. Was meinst du dazu? Also wie ist das tatsächlich so, dass jetzt jeder Anwalt, jede Anwältin dadurch einfach nur gut sein kann, weil sie eben Zugang zu diesem neuen Wissen oder neuen Art von Wissen hat?
Ja, also ich finde das immer ein bisschen, solche pauschalen Aussagen sind halt immer schwierig. Das ist ja dasselbe Thema auch. Ich habe auch gelesen, die Anwälte werden jetzt ersetzt werden. Quasi das Sprachmodell, ein LLM kann sehr gut die Sprache generieren und deswegen Anwälte sprechen ja so gut und das heißt, das ist quasi gleichgesetzt und jetzt braucht man keine Anwälte mehr. Mhm. Es sind halt viele solche pauschalen Aussagen unterwegs. Neulich von einem Fintech, der CEO hat gemeint, die KI kann schon bereits ersetzen, was alle meine Mitarbeiter machen. Das ist halt, solche Aussagen sind insofern schwierig, weil das sind Generalannahmen und man weiß gar nicht, was die Tätigkeit vielleicht ist, die dahinter ist.
Das heißt, aber wenn man jetzt weiß, dass in den USA, wir bleiben jetzt bei den USA, mhm, und wie du richtig gesagt hast, zum Beispiel ChatGPT wurde auf US-amerikanische Inhalte trainiert und auch das Recht drüben. Und es gibt diesen Test, dass es die Prüfung, die Anwaltsprüfung in den USA schon
Exam, ja.
Genau, bestehen konnte. So, was fängt man jetzt damit an? Jetzt hat man das Tool und das Tool hat ein Bar-Exam bestanden und das Tool kann jetzt jede Anwältin für sich nutzen. Das heißt,
ja, was bedeutet das? Also natürlich das? Insofern, also in Amerika, wenn die Datenbasis passt und auch das Gleiche mit den internen Tools, die wir, also die Legal Tech Tools, die Anwälte sich zulegen über Manz oder die anderen Verlege, die machen alles effizienter. Ich habe von einem Anwalt auch letztens gehört, der ist bei Gericht gestanden, hat dem Richter irgendwie ein Urteil schnell zitieren müssen. Keiner hat es finden können, dann hat er es eingegeben und die Datenbank hat es ihm ausgespuckt. Dann haben sie es überprüft, ob es dieses Urteil tatsächlich gibt und das gab es auch. Und der Richter war dann sozusagen so, wow, wie schnell geht das? Trotzdem eben gerade dieses Szenario Gericht, wie man sich vor Gericht verhält, was die Prozessabläufe vor Gericht sind, das sind alles Themen, da kann zum Beispiel das beste Tool der Welt nicht helfen, sozusagen. Mhm. Aber gewisse Tätigkeiten können natürlich sehr erleichtert und effizienter gestaltet werden. Gerade dieses Recherchethema, damit man ein bisschen mehr Zeit hat für die wirklich qualitativen Überlegungen. Wie kann ich jetzt das Ergebnis meiner Recherche zugunsten meines Mandanten, zugunsten des Unternehmens, das ich berate, verwerten? Also man spart sich vorne Zeit, die man hinten sozusagen sehr gut für viel besseren Output, also in dem Fall menschlichen Output, verwenden kann, indem man sagt, okay, jetzt kann ich mir echt auf dieser Basis, ich habe mir 3 Tage Recherchezeit gespart, jetzt kann ich mir 3 Tage stattdessen überlegen, wie ich das zu einem sehr lukrativen Ergebnis führe für den Klienten.
Sehr spannend. Und wie meinst du das jetzt, du bist jetzt schon einige Jahre in deinem Beruf und bist definitiv eine Expertin, schon eine Senior-Expertin. Wenn du jetzt als Frischling von der Uni anfangen würdest in diesem Beruf, was wäre jetzt anders? Man hört ja auch, dass die Unternehmen gerade die so wissensbasierte Arbeit oder Aufgaben erledigen, beginnen schon weniger und weniger Juniors anzustellen, weil sie meinen, eben mit der KI-Unterstützung können, das reicht den Seniors, sie brauchen keine Juniors mehr als rechte, linke Hand. Aber wäre das ähnlich in deinem Beruf und wie siehst du das allgemein?
Ja, also das finde ich tatsächlich nicht, dass man sagen kann, man braucht die Jungen nicht mehr. Das ist ja das Gleiche. Ich glaube, es wird sich einfach immer ändern. Und im Nachhinein denkt man sich, ah, okay, so hat sich's jetzt verändert. Und damals, wie ich begonnen habe, habe ich die RDB-Recherche gelernt oder die Recherche in RIS und LexisNexis. Das war sozusagen das Erste, was man als junger Konzipient sofort machen muss, diese Recherche.
Das war damals schon digital oder noch in Büchern?
Das war alles digital. Nein, alles digital. Aber in meiner Vorgeneration noch nicht. Also das heißt, das hat sich auch von den Konzis in der Vorgeneration geändert. Mhm. Ich hab auch schon mit alten Wälzern gelernt oder recherchiert. Ich mag noch immer tatsächlich die Mischung. Aber was man lernt, ist einfach diese Recherchetätigkeit. Und der neue Konzipient oder der junge Konzipient wird halt einfach eine noch optimiertere Variante der Recherchetätigkeit erlernen und hat dann vielleicht noch mehr Zeit, wieder das Gleiche, dann in den Schriftsatz die Gedanken, die eigenen guten Gedanken einzubringen und reflektiert mit dem Ergebnis der Recherche umzugehen. Mhm. Weil sonst ist immer sehr viel natürlich Zeitknappheit und man recherchiert sehr lange und dann für die qualitative Arbeit ist dann natürlich noch weniger Zeit. Und so hat man einfach mehr Zeit für diese qualitative Arbeit.
Also du meinst, wenn ich das richtig interpretiere, man braucht auf jeden Fall die Juniors, sie werden nur schneller zu einem Senior, weil sie auch schneller lernen können und schneller und effizienter mit diesen Tools sich halt mehr und mehr und mehr Aufgaben auch selber machen können.
Ja, also ich glaube, dass sie einfach eine ganz andere Dynamik reinbringen werden, schneller sicher, besser mit den digitalen Tools umgehen können. Und ich glaube, also man muss immer an die nächste Generation denken, weil der Senior ist ja auch nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt Senior und irgendwann muss er sozusagen das Geschäft abgeben. Und wenn es aber keinen Nachwuchs gibt, dann kann er auch niemandem das Geschäft abgeben. Und das kann man nun mal nicht jemanden abgeben, den es nicht gibt. Ja,
gibt,
also
ja, genau.
Muss man denen natürlich die Kollegen dann dementsprechend ausbilden. Und das ist ja auch der Auftrag eines Anwalts sozusagen. Anwälte müssen ja Konzipienten auch ausbilden. Mhm. Und deswegen ist es einfach, die Ausbildung wird sich ändern. Das wird dann mehr sein, der Konzipient sagt, ich bin zu dem und dem Ergebnis gekommen. Und dann wird der Anwalt noch quasi mit argumentieren und sagen, na ja, aber ich weiß aus meiner Erfahrung das und das. Und so wird sich das dann fügen sozusagen. Ja.
Sehr gut. Na, das sind gute Nachrichten. Und noch finde ich ein schönes Beispiel bei so einem Beruf wie dem Anwaltsberuf, der eben so schön reguliert ist, dass man auch ausbilden muss, ist das eigentlich ein Vorteil in dem Fall, dass es diese Regeln gibt und dass die Unternehmen nicht einfach irgendwas machen können und dann einfach auf die Jungen vergessen, vielleicht aus Kosteneffizienzgründen. Wunderbar.
Ja, vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Es ist ja auch so, es gibt in Österreich sogar ein Gesetz, also das fällt alles unter den Deckmantel Winkelschreiberei. Die rechtliche Beurteilung und das Verfassen von Stellungnahmen etc. ist wirklich dem Anwaltsberuf oder dem Juristenberuf vorbehalten. Und da gab es auch neulich ein Verfahren mit einer vereinfachten, also Mahnklagen, glaube ich, vereinfacht. Und da wurde diese Winkelschreiberei auch gechallenged. Und da ist man aber zu dem Ergebnis gekommen, es schauen nochmal Anwälte drüber. Also es werden automatisch Mahnklagen erstellt, aber der Anwalt schaut nochmal drüber. Und dadurch wird das ja sozusagen von einem Anwalt auch abgenommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, selbst wenn ich sage, ich würde gar keine Juristen mehr anstellen, und würde meine Stellungnahme auf Basis von irgendwelchen Legal Tech Tools als Nichtjurist verfassen, hätte ich ein Problem mit dem österreichischen Gesetz sozusagen und dem Stand, dem Berufsstand der Anwälte.
Sehr gut. Lass uns kurz eigentlich zurück zu dem Thema, das ich zu Beginn erwähnt habe, dem EU AI Act kommen. Ich würde dich fragen, wenn du das deiner Oma erklären müsstest in einer Minute, wie betrifft EU AI Act so deine Oma? Also eine normalsterbliche Person und betrifft sie das überhaupt?
Ja, also meine Oma wird es wahrscheinlich tatsächlich gar nicht betreffen. Sie hat, glaube ich, so ein ganz altes Seniorenhandy und sonst sie hat nicht einmal Internet. Das heißt, meine Oma wäre, glaube ich, ganz fein raus. Also an sich muss man sagen, natürlich, wenn man reiner Nutzer, privater Nutzer ist, ist man insofern betroffen, dass man natürlich ein besonders geschützter Mensch ist sozusagen. Also ich genieße natürlich unabhängig von der KI-Verordnung, konsumentenschutzrechtliche, also den Schutz von konsumentenschutzrechtlichen, datenschutzrechtlichen Bestimmungen oder in meinem Fall also bankgeheimnisrechtlichen Bestimmungen in Banken. Und deswegen kann man eigentlich sagen, als Privater, wenn ich jetzt einfach das anwende, bin ich da eigentlich nur, ist es nur in meinem Sinne und dass ich geschützt werde sozusagen. Okay. Aber für Unternehmen hat das insofern schon eine Rolle, je natürlich, je regulierter, desto komplexer wird das Ganze, weil schon sehr viele Regulatorik zu verschiedenen Industrien in Österreich und auch in Europa besteht. Aber Otto Normalverbraucher, wenn man sagt, ganz kurz muss man die KI-Verordnung erklären, es ist wie ein Produktsicherheitsgesetz. Es sind gewisse Parameter für ein Produkt, also KI-Produkt oder Prozessoptimierung sozusagen. Und man muss schauen, fällt es in den Anwendungsbereich, also ist es ein KI-System im Sinne der KI-Verordnung, und dann ist es wie so ein Entscheidungsbaum, den man durchprüfen muss. Also zuerst gibt es einen risikobasierten Ansatz, das heißt, ist es ein Hochrisiko-KI-System, ist es ein Certain AI-System, also bestimmtes KI-System, oder ist es ein sonstiges KI-System, und parallel gibt es noch die Schiene der General-Purpose AI-Models, das ist quasi KI-Systeme mit allgemeinem Verwendungszweck, und das muss man immer parallel dazu prüfen. Das heißt, das ist risikounabhängig. Wenn ich ein LLM verwende oder integrieren möchte in ein eigenes KI-System in einem Unternehmen, dann bin ich genau in diesen Artikeln sozusagen gefangen. Und gefangen, das klingt jetzt so negativ, aber dann weiß ich, dass ich sozusagen das System so zu klassifizieren habe. Und nur weil ich es klassifiziert habe, heißt es jetzt auch nicht, dass eine Flut an Rechtsfolgen kommt. Je nach Klasse gibt es gewisse Rechtsfolgen, die muss man sich dann anschauen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man das am Anfang sich anschaut, weil dann kann man auch Ressourcen besser einschätzen. Also wenn es zum Beispiel kein Hochrisiko-KI-System ist, dann wird man weniger Ressourcen aufwenden müssen. Aber es ist, glaube ich, gut, das von Anfang an zu wissen.
Ein Hochrisiko-KI-System wäre zum Beispiel was? Etwas, was mit personenbezogenen Daten arbeitet? Oder
nein, also gar keinen Einfluss? Geht das nicht darum, also das ist immer oft die Vermutung, dass, weil es sich heikel anhört, sozusagen ein Hochrisiko-KI-System unterfällt. Aber zum Beispiel personenbezogene Daten werden vom Datenschutz geregelt. Und es ist Hochrisiko, gibt es wirklich zwei Listen, also den Anhang 1 und den Anhang 3 in der KI-Verordnung. Da sind explizit KI-Systeme aufgezählt, also entweder Sicherheitselemente in einem Produkt oder Produkte an sich, zum Beispiel in der Flugbranche, in automatisierten Autofahren und so weiter. Oder dann gibt es noch im Anhang 3 eine Liste von 8 Bereichen. Darunter wird zum Beispiel aufgezählt, HR ist so ein Bereich, aber da muss man sich das ganz genau durchlesen, ob der Use Case, den man angedacht hat, tatsächlich unter diese Bestimmung fällt. Also da geht es wirklich um Recruiting-Prozesse, wo man quasi Voranalysen mit KI-Systemen durchführen möchte. Da muss man sich dann immer ganz genau anschauen. Und im Kreditrisikobereich ist es zum Beispiel die Bewertung von Kreditglaubwürdigkeit von natürlichen Personen mittels KI-Systemen sind Hochrisiko-KI-Systeme.
Ja, super. Danke für diese Aufklärung. Jetzt muss ich dich noch was fragen, was ich auch zu Beginn gesagt habe. Letzte Woche gab es ja viele Neuigkeiten, auch zum EU-AI-Act, man meint, es ist nicht der Grund, aber USA machen schon sehr viel Druck auf Europa, Regulierung zu verringern, damit sich die amerikanischen Tech-Unternehmen auch ein bisschen mehr noch ausbreiten können. Sie nennen das immer, damit sie mehr Innovation betreiben können. Natürlich hat das eine mit dem anderen zu tun. Und mein Eindruck war, EU hat ein bisschen so als Entgegenkommen den USA manche Direktiven, sagt man das so, jetzt einmal zurückgezogen oder jetzt wieder den Prüfungen unterworfen, weil das, weiß ich nicht, also vielleicht auch auf Druck der USA, vielleicht auch nicht, sie wollen sich das genau anschauen. Und ich habe eben da schon gehört, dass die AI Liability Directive vielleicht, also der Prüfung nochmal unterzogen wird dazu führen, dass der AI Act irgendwie zahnlos wird. Aber das habe ich gehört, glaube ich selber nicht, und ich bin aber auf deine Meinung gespannt. Was tut sich da mit dem Schadenersatz?
Ja, also die KI-Haftungsrichtlinie, die war ja in Entwurfsversion, wurde dann verkündet letzte Woche, es wird zurückgezogen, der Vorschlag. Und die Reaktionen haben mich dann auch etwas erstaunt, und es waren sehr emotionale Reaktionen, so quasi eben, wie du gerade gesagt hast, die KI-Verordnung, die ist jetzt zahnlos. Ich habe dann selber auch eine Anfrage bekommen, stimmt das jetzt, dass die KI-Verordnung quasi egal ist? Und da muss man echt sagen, da muss man jetzt wirklich aufpassen und die Dinge voneinander getrennt sehen. Die KI-Verordnung, also wie gesagt, da geht es wirklich darum, wenn ich ein KI-System habe, ich mache eine Klassifizierung und ich habe gewisse Rechtsfolgen, die sicherstellen sollen oder Transparenzanforderungen, dass dieses Produkt passt. Und die KI-Haftungsrichtlinie in der Vorschlagsversion hätte eigentlich nur außervertragliches Zivilrecht regeln sollen. Das heißt, die hätte gar nicht vertragliches Zivilrecht angerührt. Auch grundsätzlich muss man sagen, Zivilrecht ist den Mitgliedstaaten vorbehalten. Das heißt, eigentlich war das eh ein interessanter Vorschlag, dass die KI-Haftungsrichtlinie, die hatte nämlich meiner Meinung nach sogar strengere Regelungen vorgesehen für das außervertragliche Zivilrecht als bei uns in Österreich das nationale vertragliche Zivilrecht sozusagen vorsieht. Und dann hätte man wahrscheinlich das österreichische Zivilrecht noch einmal beleuchten müssen. Und man muss sagen, das existiert seit über 200 Jahren. Also das ABGB ist zwar wirklich uralt, aber es wurde so eigentlich so genial, muss man sagen, verfasst, dass es selbst auf die einfachsten, also man sagt ja Medienneutralität oder Technologieneutralität von Gesetzen, auf jede Technologie anwendbar ist. Das heißt, die Grundregeln des Schadenersatzes finden sich im ABGB zum Beispiel. Und natürlich muss man sich in der Materie auskennen, man muss sich mit den technischen Themen auseinandersetzen, um zu verstehen, wie kann ich jetzt die allgemeinen Regeln anwenden. Das ist auch im Recht ein Grundsatz, dass wenn es kein Spezialgesetz gibt, dass das allgemeine Recht anwendbar wird. Mhm. Und man muss auch ehrlich sagen, zum Beispiel Thema LLM, im Erstentwurf der KI-Verordnung war das Thema LLM gar nicht drinnen. Das wurde dann erst Dezember letzten Jahres erstmals in den Entwurf reingepackt. Da hat zu dem Zeitpunkt ChatGPT zum Beispiel schon seit über 2 Jahren bestanden. Und meinen ersten Use Case musste ich auch ohne Hilfe der KI-Verordnung, weil das LLM-Thema noch gar nicht in der KI-Verordnung war, einfach mit den Werkzeugen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs sozusagen lösen. Und deswegen erstaunt es mich immer wieder, wobei natürlich, also Juristenkreise wissen dann schon, dass es diese Regeln gibt. Also ich glaube, das ist dann auch oft ein bisschen so medial gesteuert oder politisch gesteuert. Die KI-Haftungsrichtlinie an sich hätte eben nur außervertragliches Zivilrecht gelöst. Man hätte nationales vertragliches und außervertragliches Zivilrecht. Dann gibt es auch noch die Produkthaftungsrichtlinie, die wurde jetzt aktualisiert. Da gibt es auch Streitigkeiten und ich meine berechtigt, weil zum Beispiel der Schadenbegriff in der Produkthaftungsrichtlinie enger gelegt ist. Das heißt, er wird jetzt auch nicht, dieses Gesetz wird auch nicht die Lösungen zu allen Problemen finden. Mhm. Aber es ist wie so ein Raster. Also man schaut sich das speziellste Gesetz an. Das wäre jetzt die KI-Haftungsrichtlinie gewesen für außervertragliche Themen. Das gibt's jetzt nicht mehr. Man schaut sich die Produkthaftungsrichtlinie an. Und dann, wenn alle Stricke reißen, haben wir in jedem Mitgliedstaat in Europa Schadenersatzrecht.
Ja, okay, sehr gut. Das heißt, EU-AI-Act ist nicht zahnlos und es gilt weiterhin. Es macht vielleicht sogar dieses Zurückziehen der neuen Directives oder das Hinterfragen, wird vielleicht das Leben sogar einfacher machen. Vielleicht, wenn man dann nicht noch mehr Regulierung reingibt.
Ja, ich meine, es hätte das tatsächlich erschweren können, dass man dann in Österreich dann auch noch das Zivilrecht vielleicht hätte reflektieren müssen. Dann hätte es wieder ein paar Jahre gedauert. Und interessant auch in Österreich, das kann ich jetzt nicht für die anderen Nationalstaaten, weiß ich jetzt nicht, wie das ist, aber in Österreich ist es so, es gibt die Schutznormtheorie und zum Beispiel die KI-Verordnung, da gibt es jetzt mittlerweile schon herrschende Lehre, dass man sagt, die Bestimmungen der KI-Verordnung, diese Verpflichtungen sind Schutznormen. Das heißt, das knüpft wirklich direkt an das österreichische Schadenersatz dann an. Also eine Verletzung der Bestimmungen der KI-Verordnung kann dann auch nahtlos in das österreichische Schadenersatz übergehen.
Sehr gut. Super. Vielen, vielen Dank für diese Aufklärung. Und jetzt nur ganz eine kurze Frage für dich zum Schluss. Wir haben noch viel über deinen Beruf gesprochen und auch für die Regulierungen. Wenn du ein bisschen so in die Zukunft blickst, bist du eine Optimistin? Und was macht dich zu einer Optimistin eigentlich?
Ja, also ich glaube, ich bin extrem enthusiastisch, was diese Themen betrifft. Mhm. Also es interessiert mich immer, ich probiere immer selber Sachen aus. Ich merke einfach, wie durch diese Entwicklungen immer mehr neue Möglichkeiten sich einem eröffnen, wenn man sich halt auch dem selber öffnet gegenüber. Also ich finde immer beide Extreme schlecht. Ich finde das extrem schlecht zu sagen, KI ist böse. Ich finde auch das extrem schlecht zu sagen, KI wird uns alle ersetzen. Das ist einfach so diesen Boxendenken.
Oder wie die Welt retten.
Ja, genau. Also KI wird gut sein für das, was es kann, sozusagen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt, dass man es auch versteht. Und dann, glaube ich, muss jeder für sich selber herausfinden, wofür man es nutzen kann. Ich zum Beispiel, also ich bin privat sehr kreativ unterwegs, ich male sehr gerne und ich verwende extrem gern diese generativen KI-Elemente, Videogenerierung, Fotogenerierung, um einfach Vorträge zum Beispiel spannender zu gestalten, weil wie oft habe ich gehört, juristische Vorträge sind so Frontalvorträge, total fad und man nach einer halben Stunde oder eigentlich nach 5 Minuten ist man ausgestiegen und da versuche ich einfach mit diesen belebteren Elementen, die mich aber persönlich kaum Zeit und Geld kosten, einzubauen, um es einfach für meinen Zuhörer zum Beispiel schmackhafter zu machen. Das ist eine Möglichkeit, die hätte ich vorher auch nicht gehabt. Und ich meine, das ist wirklich scratching the surface, weil da gibt es so viel mehr Potenzial für die Einsatzmöglichkeiten. Wir sprechen ja meistens von generativer KI. Alles in Richtung Zukunft, auch Agentic AI und so, das wird noch richtig spannend. Bin ich echt gespannt, wie der Otto Normalverbraucher dann alles verwenden kann für sich selbst.
Irgendwas sagt mir, du wirst weiterhin die nächsten Jahre das auch wesentlich begleiten, auch mitgestalten und wir werden in Zukunft auch deine Stimme öfters hören zu all diesen Themen. Ich persönlich freue mich darauf. Ich finde, du hast einen sehr schönen Blick auf die Dinge und einen positiven und ich freue mich auf unseren nächsten Austausch oder Kaffee. Demnächst. Danke, dass du da warst, liebe Merve.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Einen wunderschönen Tag euch allen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, bitte weiterempfehlen. Verteilt das Wissen. Das ist der Sinn dieses Podcasts, dass wir alle ein bisschen schlauer werden und auch voneinander lernen. Ich habe schon wieder einen ganz, ganz tollen Gast nächste Woche. Bleibt gespannt. Ciao.